Hallo, Frank Thunmann hier. Ich muss jetzt, bevor die Folge losgeht, die aktuelle Eulen von die Säue Spezial-Sommerfolge, muss ich was loswerden. Und das muss ich jetzt hier über Sprachnachricht machen, weil wir die Folge voraufgezeichnet haben. Und ich mich gerade in geheimer Mission. Das hat irgendwas mit Weltraum zu tun, aber das darf ich nicht genau sagen. Oder muss ich was richtigstellen? Ich habe was ganz Dummes gesagt, deswegen mache ich jetzt ein kleines Richtigstellikus. Und zwar hat natürlich Berlin nicht die meisten Brücken Europas, sondern es ist Hamburg. So. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt ist alles wieder, läuft wieder alles rund. Es tut mir leid für meine falschen Sätze. Und ich versuche ab jetzt, mich vorher zu informieren und nichts mehr Falsches zu sagen. Viel Spaß bei der Folge. Tschüss, richtig schnell, gutes Ende.
Willkommen, willkommen bei einem weiteren Super Sommer Special Eulen vor die Säue. Wir sind draußen. Again. Denn heute, liebe Retriever, nehmen wir euch mit auf eine Reise. Auf eine Reise durch die Berliner Partyszene. Ich weiß nicht, ob es bisher rausgekommen ist in den bisherigen 30 Folgen, aber wir sind natürlich partyaffine Partypeople.
Das kann man bestätigen und kann auch Berlin, glaube ich, auch insgesamt bestätigen.
Genau, ja. Bestätigung.
Ja. Wir wohnen ja in Berlin. Wir nehmen auch diesen Podcast in Berlin auf und wir lieben die Berliner Partyszene. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal explizit erwähnt haben oder ob man sich das so rausinterpretieren musste bisher. Aber bevor diese kleine ärgerliche Pandemie uns dazwischen gefunkt ist, waren wir eigentlich bekannt dafür, dass wir natürlich zusammen mit unseren lieben Florida-Kollegen jedes Wochenende und meistens auch unter der Woche sehr viele Partys gefeiert haben, sehr viele Clubs besucht haben, sehr viele Bars. Und heute wollen wir einmal versuchen, in einer Folge so viele Clubs und Bars wie möglich entlang zu laufen, euch vorzustellen und gemeinsam mit euch in Erinnerungen und in Nostalgie zu versinken. Und zu erzählen, was uns hier teilweise passiert ist, warum das so toll ist, das Berliner Partyleben, und dass es sich immer lohnen wird, hierher zu kommen und das alles mal selber mitzuerleben.
Habe ich euch nicht am Anfang hergelockt bei den, also zum Podcast mit, naja, wir können ja auch ganz viele Folgen im Club oder bei Späti-Touren aufnehmen.
Ja, hauptsächlich. Du bist eher so viel mit Freizeit verbunden.
Und dann ging das
auch. Ja, und nicht
das
mit Mittagspausen.
Das war mal die Ursprungsidee, bevor wir dann genau in ein kleines Stinky-Loch mussten in der Mittagspause. Ja. Aber jetzt haben wir gedacht, komm, es ist Sommer, wir gehen raus, es ist die Special-Staffel. Staffel 4 besteht nur aus Specials. Und deshalb, wollen wir heute mit euch zusammen wirklich, wir laufen jetzt hier mal so einen Weg ab. Wir werden euch beschreiben, was man hier sieht, was hier ist, was wir hier alles erlebt haben. Und wir werden, damit ihr auch diesen Verfall mit uns miterleben könnt, werden wir an jedem Halt, werden wir ein kleines alkoholisches Getränk zu uns nehmen.
Genau, meistens so eine sogenannte Wegmische, wo du riesiger Fan bist, Thomas Martins.
Gute alte Wegmische. Heißt es überhaupt überall Wegmische? Also das Getränk, was man sich quasi vom Nachhauseweg
oder vom Vorglühen
zum Club mitnimmt. Das heißt, das überall Wegmische in ganz Deutschland?
Ich glaube, wenn es eine Mische ist, das ist immer, es gibt bei Bier, gibt es sogenanntes, das habe ich manchmal aufgeregt, wenn zum Beispiel zu mir jemand sagt, warte noch mal kurz, ich gehe kurz zum Späti, ich hole mir noch einen Fußpilz. Da kriege ich schlechte Laune, weil ich finde, das ist einfach, ein schlechtes Wort. Also es gibt ein Wegbier, aber viele sagen auch einen Fußpilz. Das finde ich, nicht in Ordnung. Wort. Also es tut mir jetzt schon mal leid für alle, die zu Hause wahrscheinlich Fußpilz als Wandtattoo zu Hause haben.
Als Sternzeichen.
Fußpilz bin ich auch. Aber ich,
Moment, aber nochmal ganz kurz zum Thema Wegmische. Also heißt es international Wegmische? Und was ist vor allem das englische Wort für Wegmische, frage ich mich. Gibt es dafür ein englisches
Way Machine.
Also auch für unsere internationalen Zuhörer. Wir haben auch viele englischsprachige, spanischsprachige Fans. Ja. Also es heißt wohl scheinbar Way Machine. Ja. Und ein Riesenexperte da ist übrigens auch unser lieber Kollege Benny.
Ja.
Benny ist ein Wegmischen-Spezialist und übertreibt es dabei auch gerne. Ja. Benny sagt natürlich auch, Mensch, wir sind ja gerade hier noch zu Hause gewesen, jetzt haben wir hier noch diese halbe Flasche Wodka. Ja.
Und einen kleinen Tropfen Cola.
Mit einer Pipette.
Normalerweise würde man jetzt sagen, okay, man muss ja gucken, dass das Mischverhältnis gleich bleibt. Wenn ich sage, aber was sollen wir jetzt den schönen Wodka hier umkommen lassen? Wir schütten diesen einen Tropfen Cola in die Wodkaflasche, nehmen die mit.
Aber ich würde trotzdem sagen, dass Benny eine Koryphäe da drin ist, weil irgendwie kriegt das trotzdem hin, dass man es trinkt.
Naja, genau. Und Benny hat dann meistens so 4-5 Plasteflaschen vollgemixt mit den restalkoholischen Getränken und meistens leider viel zu stark.
Das und viel zu groß. Benny hat diese 2-Liter-Flaschen dabei. Es ist nicht 0,5, sondern er hat so diverse Kanister. Nimmt Benny mit für einen Weg, der so ungefähr 130 Meter ist, erwartet er eigentlich, dass jeder nochmal eine halbe Flasche Wodka trinkt.
Bei 6 Leuten hat er 4 so eine zwei Liter Flaschen. Ja.
Genau. Und dann muss man das halt natürlich irgendwie vernichten, weil man will ja auch nichts umkommen lassen, bevor man in den Club reingeht.
Ja.
Und meistens führt das natürlich dazu, dass man schon ordentlich angeschickert ist.
Ja. Da habe ich mich jetzt mal vor spoilern, da habe ich noch eine sehr gute Wegmischen-Story von Benny nachher. Die erzähle ich dann noch.
Und deshalb ist eigentlich hier ein ganz gutes Beispiel. Auch wir stehen hier nämlich gerade an einem historischen Ort.
Ja, und es beginnt relativ traurig, weil hier, wo wir jetzt stehen, wird gerade ist eine große Baustelle, teilweise ist es schon fertig gebaut und hier stand mal einer unserer meistbesuchtesten Lieblingsclubs. Und zwar das Rosis.
Rosis. Und zwar Revaler Straße.
99 war das, ne?
Genau, Revaler Straße 99 in Berlin, Friedrichshain. Und das war, wenn man so sagen kann, einer der schönsten Clubs.
Ja. Sympathischen
Clubs. Sympathischen Clubs. Ja. Nicht schönsten, einer sympathischsten Clubs.
Ist nicht so schön gewesen.
Da sind wir donnerstags manchmal hingegangen und da war dann so eine Indie-Party.
Oder auch Freitag Tapetenwechsel. Man muss ja erstmal sagen, genau, vielleicht einmal zur Beschreibung. Oder es war eigentlich der Lieblingsclub der Florida TV Redaktion Produktion, muss man sagen.
Hier und haben, von MTV. Also wir haben ja alle mal, oder wir beide, Thomas, haben ja mal bei MTV gearbeitet früher.
Frank auch dazu damals, kam mit dazu. Und es war halt wirklich einer der Orte, wo man immer hingegangen ist. Aber wirklich vom Praktikant bis zum Chef, lustigerweise auch. Weil wir haben damals auch im Rosis, haben auch ganz viele tolle Bands gespielt. Das vergisst man, das war auch ein Live-Club. Hier habe ich zum Beispiel Manchester Orchestra gesehen.
Oh.
Und im Rosis gab es aber gar keine Bühne. Das heißt,
klein.
Die haben ebenerdig gespielt und man stand quasi 10 cm entfernt vom Sänger und wurde beim Singen quasi angespuckt von dem.
Es konnte sich aber auch jeder vom Praktikanten bis zum Chef konnte sich das jeder leisten.
Ja, das Rosis. Auch das tolle Rosis war immer meistens nicht teuer, war so zwischen 2 und 5 Euro war der Eintritt. Und es war ein ganz toller Indie-Club, so ganz verwinkelt, war so selbst gebaut, es war so ein alter Verschlag, so ein altes Fabrikgebäude. Ein
Außenbereich mit Tischtennisplatte, Sofa.
Also eigentlich genau, es kommt man rein, es hat eigentlich so einen kleinen, schönen, also wenn man reinkommt, hat man so einen kleinen, schönen Garten mit so Lampions.
Ja.
Hat so einen Außenbereich, da stand eine Tischtennisplatte, so ein paar alte Sofas, wo man sich erst auch nach 3, 4 Bier aufgesetzt hat, wenn man so quasi alle Möglichkeiten, sich eine Krankheit zu holen, quasi schon ausgeschlossen hat oder die schon woanders geholt hat. Und dann gab es drin gab es so 2 Tanzflächen.
Ja, 2 oder 3.
Aber es ging auch noch ein Stockwerk hoch
hoch.
Das war aber nicht immer offen.
Und es gab mehr so kleine wohnzimmerartige Sachen, die waren auch so eingerichtet wie eine Küche und so. Also es war richtig irgendwie cool, gemütlich, schäbig. Und dann gab es eine Telefonzelle auf der Tanzfläche, weiß ich auch noch. Und und es war richtig, eine richtig
schöne. Stimmt, da durfte man irgendwann rauchen dann nur noch drin. Obwohl, es gibt so, auch als dieses Rauchergesetz gekommen ist, haben sich manche drum gekümmert und es gibt welche wie das Rosis, da konntest du denn doppelt so viel rauchen.
Ja. Ich glaube sogar, dass Rosis der Vorreiter war von dieser ganzen Berliner Clubszene, der das aus diesen selbstgebauten wie heißt das hier,
so Paletten
und so.
Ja, diese Paletten, stimmt. Das war alles so ein bisschen selbstgezimmert. Das hat wirklich einen richtig großen Charme. Es ist wirklich eine Institution gewesen und eine legendäre Partyreihe war damals der Tapetenwechsel.
Ja.
Da war lustigerweise der Thorsten, der Bassist von den Beatsteaks, einer der tollsten Bands, die wir haben in Deutschland, hat er immer aufgelegt. Zusammen sogar mit einem MTV-Kollegen von uns, Tobi Schaper.
Legendär.
Und es war immer geile Indie-Musik.
Einer der größten Menschen
Deutschlands. / Hip-Hop. Und das war wirklich, es war immer ein Grund, hierher zu kommen zum Feiern. Ne?
Aber das muss man vielleicht auch nochmal erklären, weil irgendwann hat es ja so, es gab früher viele Indie-Clubs und dann hat natürlich irgendwann komplett der Techno übernommen in Berlin und eigentlich war dann jeder Club auf einmal noch ein Techno-Club und das Rosis war noch so ein Laden, da kannst du nochmal Blockparty, da lief The Killers.
Ja, immer.
Ne?
Ja,
also
da, warten.
Genau. Ja, also deswegen waren wir so gerne.
Jetzt steht hier so ein Bauwagen.
Genau, um auf diese
Luxus-Apartment-Komplex.
Um auf den Traurigkeitsaspekt zu kommen, das Rosis ist leider seit 3 Jahren geschlossen. Das wurde platt gemacht. Ich weiß, ich war sogar noch beim Ausverkauf dabei. Da haben die ihre Anlage verkauft. Die haben die alten Sofas für 1 Euro weggegeben. Und da war dann Schluss. Und dann wurde das, einen Tag später wurde das planiert. Und seitdem steht hier ein gigantischer Luxus-Bürokomplex, der jetzt kurz vor der Fertigstellung steht. Und das ist natürlich ein bisschen traurig. Ne? Aber trotzdem erinnern wir uns gern zurück.
Ja.
Und um nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen, das Rosis war eigentlich ein Club. Die hatten auch eine Tür mit Türstern, aber eigentlich konnte man hier nicht abgewiesen werden. Das war so ein Club, da ist eigentlich normalerweise jeder reingekommen, egal wer aussah, egal welchen Zustand er war. Ja. Aber wir haben einen ganz lieben Kollegen, der hat es tatsächlich, und deshalb ist es legendär.
Ja. Chris, der Tonkollege. Ne?
Chris Marquardt, wir haben ihn mal schon erwähnt, das ist von Frank, ein ehemaliger Tonkollege.
Mitbewohner auch, früher habe ich mit ihm zusammen gewohnt. Stimmt,
mit Chris zusammen gewohnt.
Und gerne auf allen Duellreisen ist er immer mit dabei.
Beim Team Klaas war er immer dabei. Ja. Und Ich kann mich erzählen. Du kennst die Geschichte gar nicht.
Nee.
Das ist eine legendäre Geschichte. Ja.
Und zwar. Warte, ich muss noch mal sagen. Also ich kann noch einmal sagen, einmal wenn ich ins Rosis gegangen bin, ja, quasi, dann war schon wirklich der Horizont, hat sich immer schon so ein bisschen von links nach rechts. Und dann hat sich das auch ein bisschen gedreht. Man wusste aber beim Rosis, man musste seine Füße nur ein bisschen breiter als schulterbreit hinstellen, ja, und einen Punkt anvisieren. Ja. Dann ist man zumindest nicht nach vorne direkt quasi in die Kasse reingefallen. Ja. Und die haben nur verlangt, bitte fallt nicht mit dem Gesicht, ja, in die Kasse rein. Ja, und, ja, pisst euch nicht ein, ja, in der Schlange. Das war, ja, die einzigen Voraussetzungen, ja, genau, diesen Club, so, zu kommen.
Und dann, ja, und jetzt kommen nämlich zwei Geschichten, kommen jetzt zu einem, ja. Wegmische, Benny, genau, und halt, dass er jetzt kombiniert. Genau. Also wir
das
haben
war ein legendärer Abend.
Genau, wir hatten das war ein legendärer Abend. Wir hatten Duell um die Welt, ein Public Viewing gemacht bei Strandgut
das
damals noch.
Das war übrigens auch eine schöne Tradition. Genau, ja. Wir haben Duell um die Welt immer zusammen mit der kompletten
auf einem großen
Firma,
Beamer, auf einer großen Leinwand geschaut. Und, ja, dann sind wir rübergezogen, das ist ja nicht, ne? Das ist ja wirklich nur, wie viele Meter sind das? 400 Meter
Luftlinie
hier.
Sind es, ja, lass es 1000 Meter
über,
sein.
Über, ja, die, über eine Brücke muss man laufen. Und, ja, Benny hat, ja, dort auch halt für uns diese Wegmische zubereitet, ja, ne?
Lustigerweise, es waren irgendwie Getränke scheinbar noch übrig beim Duell um die Welt, Public Viewing.
Was
Benny
komisch war.
Alles zusammen, ja, in einen 15 Liter Kanister gemischt. Und natürlich, ja, haben alle genippt.
Und Chris Marquardt hat sehr stark an diesem Wegmischen gesaugt, sag ich mal, ja? Und dann waren wir quasi zwei Straßen entfernt von dem Rosis. Da hat sich Chris mal kurz aus Versehen ins Gebüsch reingelegt. Ja? Ja. Also er ist da reingefallen.
Wie?
Ja? Und hat sich dann beschwert, dass wir ihn geschubst haben. Ja. Haben wir aber nicht. Dann haben wir ihn aufgehoben, ja, und ist er direkt wieder weiter und hat sich auf die Bordsteinkante gelegt.
Und dann haben Frank und ich ein ernstes Wörtchen mit ihm geredet. Genau, und haben gesagt, Chris, normalerweise, ja, kommt jeder Mensch ins Rosis, ja, rein, macht dir keine Sorgen, aber es wäre schon gut, wenn du jetzt nicht ständig umfallen würdest, ja, bevor wir da vor den Türen stehen.
Dann sagt Chris, macht euch keine Sorgen, ich habe einen Plan.
Oh, ja, ja? Dann könnte nichts schief,
genau,
gehen.
Weil Chris, ist einer der besten Tonmänner Deutschlands. Wenn, ja, der sagt, ich wir verkabeln das so und wir machen, ja, das so, ich habe einen Plan, dann ist das auch so. Alles klar, also sind wir mit ihm hin. Wir standen an der Reihe. Chris ist halt so, der ist wirklich so, er ist so nach links, ist er gewackelt, nach rechts, nach hinten, dem Türsteher halb ins Gesicht so, ne? Und dann fragt der Türsteher, sag mal, geht's dir gut? Ist bei dir alles in Ordnung? Ja? Und dann haben wir alle geguckt, ne? Weil dann war der große Moment von Chris sein Plan.
Ja.
Und,
ja,
dann sagt Chris folgendes Wort. Das war sein Plan. Story. Das war Chris sein Plan.
Ungelogen.
Ja, und dann sagt der Typ, naja, du kommst hier nicht mehr rein, das macht keinen, ja, Sinn mehr für dich.
Was auch immer
er damit, ja, und der Türsteher wusste, ich glaube, der wusste nicht damit anzufangen. Chris, nee, war schon der Meinung, jetzt kann er reingehen, ja?
Ja.
Und der sagt, ja, nee, du kommst jetzt heute hier nicht mehr rein, das ist jetzt, glaube ich, schon einfach zu spät für dich. Und dann guckte Chris wieder und sagte nur Story.
Ah ja.
Und das,
stick
und das
to the plan. Stick to the plan.
Wiederholung,
ja,
wird es irgendwie logischer.
Ja. Und dann ist Chris halt nicht reingekommen. Ich glaube, das ist der erste Mensch, der überhaupt nicht, ja, ins Rosis reingekommen
alles
ist.
Alles natürlich geschuldet, Bennys Wegmische.
Ja.
Aber ja.
Das, er behauptet das aber immer noch, dass wir ihn ins Gebüsch geschubst hätten. Ja, ja. Das behauptet er immer noch.
Aber man muss natürlich sagen, daneben war ich nicht dabei, aber ich kenne uns, wir sind alle verantwortungsvolle, mitfühlende junge Leute. Wahrscheinlich habt ihr ihnen und dann einen Arm gepackt und gesagt, Chris, wir bringen dich jetzt erstmal ordentlich nach Hause.
Pass auf,
weil wir können jetzt nicht einfach in diesen Club reingehen, ja, Spaß haben.
Aber kann ich noch erzählen? Ich kann noch was erzählen. Ich bin dann noch mit ihm mitgelaufen und wollte ihn nach Hause bringen, Tatsache. Und aber auf dem Heimweg sagte er, nee, Frank, ist gut, geh du mal da rein. Und am nächsten Tag rief mich seine Freundin an und hat zu mir gesagt, Frank, was war denn da los? Chris lag im Bett, blutverschmiert im Gesicht.
Was?
Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr lustig, aber der ist halt noch, muss auf dem Weg halt da noch über den Boden.
Noch zwei, dreimal ins Gebüsch gefallen.
Genau, der ist halt, glaube ich, so wie so eine Raupe.
Er wurde wahrscheinlich mehrfach geschubst. Er wurde mehrfach einfach von anderen Leuten geschubst. Er hat auch so einen schubsigen Körper.
Ich glaube, wie so eine Raupe ist er immer halt so zusammengezogen.
Er ist auf allen Vieren wahrscheinlich nach Hause gekrochen,
ja,
und hat sich dabei dann schon verletzt. Aber normalerweise also nochmal, also man kam ins Rosis immer rein und es war wirklich einer der schönsten Orte zum unnötig lange Verweilen auch. Weil Rosis war wirklich ein Ort, da ist man wirklich bis morgens um 7 geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Man saß dann immer noch draußen, da gab es ja auch so Strandkörbe und wir saßen da immer, also wirklich, bis man wirklich so rausgekehrt wurde. Ich weiß gar nicht, das ist ja auch das Schöne an der Berliner Clubszene, es gibt keine Sperrstunde.
Das stimmt.
Es ist einfach Open End und ich weiß gar nicht, was der offizielle oder inoffizielle Toleranzbereich ist.
Die gibt's nicht, weil es gibt ja Clubs, Sasomo gibt es in Kater Blau, das heißt halt Samstag, Sonntag, Montag. Ne?
Geht's Berghain also, ja genauso.
Berghain auch.
Geht man Freitag rein, geht Montagmittag geht man dann direkt und geht zur Arbeit. Ne? Das war immer großartig. Auch Schmidti war auch mal hier sehr generös, aber auch auch gefährlich, weil Schmidti irgendwann ab einer gewissen Uhrzeit hat er halt immer zu Jägermeisterrunden eingeladen.
Ah, ja.
Und
ja,
natürlich waren wir damals natürlich auch jung, naiv und dumm und dachten, ja, das ist ja witzig, wenn Schmidti hier Jägermeisterrunden aus, langt man halt zu. Natürlich weiß man heutzutage, um 3 Uhr nachts trinkt man natürlich nicht noch einen 5. oder 15. Jägermeister-Shot,
ja,
weil danach geht halt alles nur bergab. Aber es war Schmidti regelmäßig, man wusste, okay, es ist 3 Uhr nachts, wenn Schmidti mit der Jägermeister-Shot-Runde kommt. Das, ja, war richtig, das war richtig gefährlich. Und Schmidti wurde aber immer ganz, ganz, ganz putzig und ganz niedlich, possierlich, ja, handzahm, möchte ich mal.
Ja, da habe ich, ja, also darf ich? Ich habe ja, ja, hab im Rosis, da war ich ja noch nicht so lange dabei und habe dann halt quasi meinen Ritterschlag bekommen, weil im Rosis habe ich dann meinen ersten Wangenkuss von Schmidti bekommen. Ja. Wenn er dann betrunken wurde, wurde er dann mal
super schmusig.
Ja, ja, da habe ich meinen ersten Kuss von ihm bekommen und dann wusste ich, jetzt gehöre ich dazu. Jetzt bin ich dabei.
Schmidti hatte quasi Leute, wenn man so Pferde, ne, mit so einem Brandzeichen markiert, ne, dass sie zu einer Herde gehören.
Ja.
So war das mit Schmidtis Küssen. Wenn er einen einmal abgeknutscht hat, wusste man, okay, he was part of the gang. Ja, ja.
Nee, weil er hatte auch seinen besonderen Platz quasi, weil Schmidti ist jetzt, also wie gesagt, zu mir, ich bin immer sofort auf die Tanzfläche, auch wenn da noch keiner war und habe da jeden weggetreten, der mir so einen Meter abgenommen hat.
Ja.
Aber Schmidti saß immer an der Bar, ne, direkt im Eingang, wenn man reinkam, rechts. Da war Schmidti eigentlich den ganzen Abend an der Bar, hat immer nur gewartet, bis die vom Tanzen zurückkommen, um sie dann mit Jägermeister abzufüllen.
Ja.
Weil Schmidti, also das Höchste, was an Tanzen bei ihm geht, ist so ein ganz leichter Fußwipper mit seinem Adidas Samba,
ja,
die er dann meistens,
ja, oder manchmal, wenn er so vom Barhocker runtersteigt.
Ja.
Das gilt auch als Tanz.
Ja, genau. Ja.
Oder wenn er sich den Schnürsenkel zumacht, das ist auch der
Megatanz. Der andere Tanz.
Ja.
Man muss sagen, da sind Schmidti und ich uns sehr ähnlich, so ist es bei mir auch. Man kann es ehrlich sagen, ne? Der Walk zur Toilette wird bei mir auch als Gang interpretiert. Oder wenn ich dann nach draußen wanke. Das war nämlich auch das Geile. Das Rosis hatte einen kleinen eigenen Imbisswagen auf der Außenfläche,
ja,
wo man sich nachts dann immer noch irgendwie,
oh, doch, eine irgendwie Pizza oder eine Currywurst, wo man noch nie wusste, wie es in echt schmeckt.
Ja.
Weil es war ja natürlich, wenn man in so einen Club reingegangen ist, den kannte man ja nur betrunken. Es war ein,
ja,
Ort, ja, den man nur betrunken kannte. Das war ein bisschen, ja, wie bei Alice im Wunderland. Es herrschen andere Gesetze. Jede Pommes hat da geschmeckt wie aus dem Himmel quasi.
Ja, ja, ach, das war wirklich, also Rosis war ein sehr, sehr schöner Club. Leider ist es richtig schade, liebe Retriever, dass ihr den nicht mehr mit uns mal zusammen erleben könnt, weil es wäre auch eigentlich so ein perfekter Ort gewesen, wo man so eine Partyreihe hätten starten können, oder? So eine,
ja,
Eulen vor die Säue Partyreihe.
Ja.
Also so Frank als DJ, Basti und ich spielen nochmal auf dem Kontrabass irgendwie eine kleine Weise.
Ich wäre Gogo-Tänzer in so einem Käfig.
Ja. Das wäre richtig witzig gewesen, weil dafür war der irgendwie perfekt geeignet. War auch irgendwie immer gut gefühlt, hatte eine angenehme Größe. Es brauchte gar nicht so viele Leute, damit es da richtig abgeht.
Ja.
Aber wie gesagt, leider steht jetzt hier ein Bürokomplex. Ist also einer der vielen Clubs, der legendären Clubs, die zumachen mussten. Aber schon damals. Und deshalb bewegen wir uns jetzt langsam mal fort davon. Aber wir befinden uns hier, vielleicht für alle Nicht-Berliner, wir befinden uns hier auf der sogenannten, oder einer der sogenannten Partymeilen auf der Revaler Straße. Die ist ja gesäumt von Clubs.
Genau, weil wir gehen jetzt Richtung
RW-Gelände.
RW-Gelände.
Das ist also auch ein Konglomerat an ganz vielen tollen Institutionen, Läden. Da gibt es ein tolles Musik-Proberaumhaus, das Noisys. Das ist super und da gibt es auch sehr viele Bars, sehr viele Clubs drauf.
Ja, auch einen Skatepark.
Stimmt, Skatepark.
Und wenn man besonders auch viel Interesse hat, vielleicht mal so einen leichten Stich mit einem Butterfly in die Niere zu kriegen, wenn man das gerne will, dann kann man sich auf dem RW-Gelände rumtreiben.
Ja, man kann da auf jeden Fall das provozieren.
Also mir ist noch nie was passiert, seit den 28 Jahren, in denen ich hier in Berlin lebe, also seitdem ich geboren bin,
ja,
ist mir noch nie was passiert.
Und mir ist auch relativ wenig passiert, weil man natürlich entwickelt so ein gewisses, also ein Auge für brenzlige Situationen. Wobei ich auch sagen muss, doch eine oder andere heikle Situation gab es schon auch.
Du musst sagen, es ist bei mir auch, aber mir ist also nichts passiert. Aber wie gesagt, ich hatte einmal eine scharfe Waffe an der Schläfe, aber sonst ist es wirklich extrem ruhig hier.
Moment.
Es ist wirklich extrem
Moment,
ruhig.
Basti. Moment, Basti. Ja. Moment. Berichte. An welcher Stelle und wo und warum vor allen Dingen hat man dir eine scharfe Waffe an die Schläfe gehalten?
Ja, ich glaube, wie du es sagen würdest, ich habe es auch provoziert quasi, ja, wahrscheinlich.
Weil du hast geatmet.
Hast du provokativ getanzt?
Nee, ich sah so opfermäßig aus. Muss ich auch sagen. Also ich hätte mich selber auch quasi ausgeraubt. Es ging um Ausrauben.
Oh.
Da bin ich, da komme jetzt nicht mehr dran vorbei, aber im Arena-Club, das war früher eigentlich ein ganz guter Techno-Club,
mal,
so ein Industrial-Ding. Und da bin ich dann um 5 Uhr mal rausgestolpert, war natürlich sturzbetrunken und konnte mir aber immer 10 Minuten Umweg sparen, wenn ich den Weg durch den Görli nehme. Dann laufe ich durch den Görlitzer Park, wirklich ist schon ein bisschen bekannt, auch als so ein bisschen gefährlicherer Ort in Berlin. Was ich aber immer finde, zu Unrecht, da wird ja auch so ein bisschen mit Gras gedealt. Also da ist, würde ich sagen, keiner von gefährlich, aber so nachts in großstädtischen Parks gibt es halt immer überall Leute, die einem was Böses
freuen. Das bleibt nicht aus. Das ist in New York genauso wie in Rio und auch in Berlin kann das schon mal passieren. Wenn man so provokativ auftritt wie du.
Wenn man so provokativ auftritt wie ich, genau. haben sie mir danach auch gesagt, dass ich ein bisschen provokativ aufgetreten
wirklich?
Bin? Also erstmal, ich komme in diesen Park und natürlich für mich selber bin ich gelaufen wie so ein Model in Mailand, das für Gucci läuft. Ne? Ganz gerade, einfach, ich dachte, ich sehe komplett nüchtern aus. Ja. Von außen betrachtet, für die bin ich natürlich auch wie Chris Marquardt einfach eigentlich von einem Busch in den nächsten gestolpert. Da dachten die, ach komm, den nehmen wir doch mal 20 Euro ab. So. Und dann haben sie nach einer Zigarette gefragt. Und das kennt man auch schon so ein bisschen, das ist immer so, um einen ranzulocken. Ja, klar. So. Aber ich dachte, also selbst wenn ich jetzt sprinten würde, würde ich wahrscheinlich im Kreis sprinten quasi und gar nicht wegkommen, weil ich quasi mein ganzer Orientierungssinn so ein bisschen gestört war.
Komm, wir gehen hier runter. Jetzt gehen wir weiter. Wir gehen jetzt quasi die Einfahrt runter auf das RW-Gelände.
Ja, ist ein großer Biergarten, den ich noch gar nicht kenne.
Schalander Privatbrauerei.
Da waren wir nie.
Das ist schön auf dem RW-Gelände. Ständig verändert sich hier was. Da sind wirklich so 5000 so abrissreife Buden. Und Gebäude und jedes Mal ist da irgendwas Neues.
Und noch so eine kleine Zäsur ist natürlich ein bisschen, muss man auch sagen, ist ein bisschen komisch. Wir laufen nämlich gerade so mit 3 so Reporter-Mikrofonen rum. Und die Leute sind mit einer Mischung aus Ekel und Verwunderung, gucken sie an, was machen diese Typen hier. Sind die von so einem drittklassigen Radio. Und das sind wir natürlich.
Du hast deine Superkraft eigentlich dann eingesetzt?
Ich bin dann hin zu denen, habe gesagt, komm, dann gebe ich dir eine Zigarette. Vielleicht ist es nur ein Test. Wenn ich denen eine gebe, dann sagen die, ist das okay? Und ich dachte, vielleicht sind die auch gar nicht, wollen die nichts, aber wer sitzt, setzt sich so morgens um 5 so richtig so abwartend an so eine gute, günstige Ecke, wo es ein bisschen dunkel ist. Dann gebe ich denen die Zigarette und habe so, hallo, schönen guten Abend, so ein bisschen lallend. Und dann ging es aber so richtig ganz schnell. Ein Typ hat sich sofort hinter mir positioniert, hat quasi hinten aus seiner Tasche wirklich so eine, also es war, glaube ich, eine Gaspistole, so, aber die hat sich natürlich gusseisern so angefühlt, hat mir direkt an die Schläfe rangedrückt, aber ich weiß nicht, was der Grund war, ob es so, weil ich betrunken war, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendeine Angst.
Ich hätte mir, ich glaube, ich hätte...
Nee, ich weiß auch nicht, was es ist. Also viele Leute gehen aus so mit einem Trauma raus oder so. Aber irgendwie hatte ich aus irgendwelchen Gründen keine Angst. So, und dann hat er mir das ran und dann wurde der Ton auch anders. Ne? So richtig mit so einem aggressiven Ton hat er gesagt, gib dein Handy, Portemonnaie und so, ne? Schmeiß es hier hin und so. Es war gerade so, dass ich dachte, ja, ich habe auch gar kein Problem damit, weil ich habe nur 20 Euro dabei und mir ist aus Jakob Lunds Auto 2 Wochen vorher ist ein Auto aufgeknackt worden und da ist mir mein iPhone geklaut worden. Deswegen hatte ich ein Motorola, was ungefähr 1 Cent wert war. Nee, es war eigentlich, das zu entsorgen wäre quasi teurer gewesen, als es irgendwo einzukaufen.
Du hattest nicht viel zu verlieren.
Eigentlich nicht viel zu verlieren. So. Und dann habe ich dir das gegeben, hab ich hier 20 Euro und hier das Handy und dann haben sie schon wirklich, da haben sie schon richtige sogenannte Schnute gezogen quasi. Also der hatte eine Waffe bei mir am Kopf, aber ich habe im Hinterkopf schon so ein bisschen gemerkt, ach, der ist jetzt ein bisschen traurig, der hat sich mehr erwartet, der hat sich irgendwas, ein Smartphone zumindest, quasi irgendwie erhofft. Und dann dachten sie, oh, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Weil das kenne ich noch ein bisschen aus dem Jurastudium, das ist so, räuberische Erpressung oder so, das ist, da kann man schon für den Knast kommen, auf jeden Fall. Besonders wenn man mit einer Waffe das macht, geht das mal so. Und dann haben sie zu mir gesagt, weißt du was, das war nur ein Scherz. Haben sie gesagt.
Oh, das ist aber ein Twist.
Ja, haben sie gesagt, das war nur ein klassischer Prank, muss man sagen. Wie wenn man anderen quasi vielleicht ein Furzkissen quasi auf
so eine verstehende Spaßmatz.
Genau, ist es so, man drückt eine Waffe und tut es, ob man einen ausraubt. Quasi.
Classic.
Und dann war ich danach, war das dann so, auf einmal die Stimmung so gelöst, dass ich so mit denen dann so ein Gespräch angefangen habe. So, da habe ich erstmal gefragt, ja, warum? Ja, erstmal fand ich es natürlich interessant, warum habt ihr mich ausgesucht? So,
hast du gefragt?
Ja, genau. So, ne? Habe ich gesagt, okay, es ist ja durch. Ihr wollt, ich habe nichts und so. Und irgendwie habe ich so ganz schnell so einen guten Draht zu denen gefunden. Ne? Weil er meinte auch so, das Handy. ne, sind wir erstmal auf das Handy gekommen und sagten, was willst du mit dem Handy? Und sagte, ah ja, ach, mein Vater hatte das auch früher und so. Und auf einmal ist so ein ganz privates, kumpeliges Gespräch. Dann hat er die Waffe auch runtergenommen. Genau, dann habe ich die gefragt, ja, komm, warum nehmt ihr denn mich? Ne? Also hättet ihr jeden jetzt hier genommen? Und dann haben sie gesagt, naja gut, du siehst halt aus, ich war auch Student zu der Zeit, du siehst halt aus wie ein Student, die wehren sich eigentlich nicht. So. Ah. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, es war komplett meine Schuld, weil ich sah auch jemand aus, der danach ruft, ausgeraubt zu werden. Ich habe quasi schulterlange Haare gehabt und ein Tweed-Jackett getragen.
Ja, ich glaube, hätte ich auch ausgeraubt.
Und jetzt kommt's, Hosenträger mit dem Hemd.
Nein,
wirklich,
so das, provokant
ja, war es. Ja, ich hatte so eine kleine Phase. Ich hatte so eine kleine Phase, da habe ich auch in der Uni in der Pause immer Pfeife geraucht. Quasi. Ich hatte so eine. ich bin zur Uni gegangen, weil man muss sich doch immer neu erfinden.
Das, wenn man ja, das denkst du jetzt aus.
Ich schicke euch Fotos. Da habe ich wirklich so richtig einen schicken Seitenscheitel, habe ein Hemd an, Hosenträger und ein Tweed-Jackett. Das hatte ich immer an zur Uni. Und
eine Pfeife. Hast du auch noch ein Bild mit
Pfeife? Die Pfeife habe ich in der Pause stand ich immer draußen und die dachten alle, ich bin ein kompletter Vollidiot. Habe ich aus anderen Richtungen. Ich hatte einen Kumpel, der hat BWL studiert und meinte, ja, die haben mir erzählt, hier ist so irgendein Jurastudent, der denkt, der ist ja der ganz geilste, der raucht immer Pfeife in der Pause. Da war ich so, naja, das bin ich übrigens. So, sorry nochmal. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, ja natürlich, jemand, der so mit einem Tweed-Jackett und Hosenträgern hier rumläuft, da würden wir schon mal eher denken, dass der jetzt vielleicht auch nicht
Karate kann.
Genau, bis zum Tode kämpft. Das Schlimmste, was er vielleicht machen kann, ist wirklich ein mit einem Tweed-Jackett so ein bisschen so über den Oberschenkel reiben, dass es heiß wird.
Ja.
Das ist quasi das Gefährlichste, was dann einem passieren kann.
Ah.
So. Und dann haben wir noch so ein bisschen weiter gequatscht. Ja. Dann habe ich die noch so gefragt, ja, warum macht ihr das? Ja. Und so, ne? Macht auch einen Job oder so, ne? Ja. Also, oder ich denke, man muss ja nicht ausrauben, man hat Versicherungsbetrug oder so, ne? Also, es ist so ein bisschen. So. Ich denke immer nur, wenn man sich schon dafür kriminell zu sein, würde ich eher was nehmen, wo man Leute nicht mit dem Leben bedroht.
Ja, das stimmt.
So, ne? Genau, dann habe ich mit denen wirklich noch 20 Minuten saß ich mit denen auf der Bank, habe über Gott und die Welt gesprochen und dann kam also der maximale Twist. Es gab schon eigentlich so 3-4 Twists und dann, also der eine, der die Waffe hat, gibt mir die Waffe in die Hand quasi, ne? Das heißt, ich hätte die dann auch bedrohen können im Moment, so, und sagt, ey, weißt du was, wir finden dich irgendwie cool, hast du nicht Lust, jetzt mit uns durch den Görlitzer Park noch nachts zu ziehen? Und andere Studenten, die durchkommen, gemeinsam abzuziehen.
Was?
Das glaubt mir keiner. Das ist wirklich so eins zu eins so gewesen. Wir haben es mir gesagt, ich hatte die auch in der Hand. Ne? Vielleicht auch, damit meine Fingerabdrücke drauf sind oder so. Okay, kann ja auch alles sein. Aber die haben es mir so richtig in die Hand gegeben. Ich habe mich so ein bisschen angeguckt. Und dann habe ich zu denen nur gesagt so, ach, wisst ihr was? Wir hatten auch jetzt einen schönen Abend. Ihr geht nach Hause, ne? Schlaft jetzt. Ich gehe nach Hause. Wir hatten alle doch einen langen, harten Abend. Ja. So. Ihr musstet auch ein paar Leute ausrauben. Ich musste viel tanzen. Lass einfach nach Hause gehen. Ja, stimmt, hast eigentlich recht. Wird Bartell. Und dann habe ich dadurch vielleicht noch eine Person gerettet davor, dass sie noch ausgeraubt wird.
Moment.
Ja, und bin natürlich, weil es so fröhlich war, bin ich nicht mit einem Trauma da raus und traue mich nicht mehr in den Park, sondern ich bin richtig fröhlich nach Hause gegangen. Mir ging es richtig gut dann zu Hause.
Ja, aber das ist halt wirklich diese ultimative Basti-Story, dass Basti bedroht wird mit einer Pistole und dann wollen die mit ihm zusammen eine Bank überfallen.
Ja, das ist
eine Superkraft. Und ich hab ganz viele so eine Storys von Basti, aber das ist die ultimative.
Das ist die ultimative Basti-Story.
Ja, genau.
Es soll jetzt natürlich die Leute draußen keine Angst machen, um Gottes Willen. Es ist nicht so, dass man in Berlin an jeder Ecke ausgeraubt wird.
Aber ich glaube, halt auch mal, weil ich hatte noch nie Ärger. Ich glaube, man strahlt es. Ich weiß nicht, ob man sowas ausstrahlt, dass man Ärger hat oder Ärger bekommt. Oder da, weil manche haben 10 Schlägereien am Tag und manche halt nie.
So,
hier ist Badehaus, falls ihr das Klatschen hört. Hast du nicht auch mal deine Band hier gespielt?
Ja, stimmt. Badehaus
Steakout. Das letzte Steakout-Konzert war hier.
Das letzte Steakout-Konzert fand im Badehaus statt. Badehaus Simpler heißt das. Und ist eigentlich auch ein total schöner Laden, auch so selbst zusammengezimmert. Hat mehrere Räume, eine schöne Bar. Und hier haben wir gespielt. War ein ganz, ganz toller Auftritt. Und links, zu unserer linken Seite, befindet sich das Cassiopeia. Auch ein legendärer Laden mit sehr viel Alternativmusik, Punkrock, Hip-Hop. Bekannt.
Es war die Station für Hip-Hop, die Born-to-Roll-Party quasi. Das war das Ding. Also jeder, der mit Hip-Hop so was verbunden hat, ist immer ins Cassiopeia gegangen.
Ja. Und Freiluftkino haben die sogar.
Die haben Freiluftkino, die haben einen gigantischen Biergartenbereich, aber auch nochmal, also wirklich auch ein legendärer Punkrock-Laden. Die haben sehr viele Punkrock-Menschen gespielt, es gibt sehr viele Punkrock-Festivals und so, deshalb ein wunderbarer Laden, wo man auch jederzeit hingehen sollte, gibt es auch noch. Und an den schließt sich halt auch an, dieser Indoor-Kletterpark, der auch richtig cool und empfindlich
ist. Der Kegel.
Wenn man das Bowl dann mag.
Aber kennt ihr hier ist jetzt der Club der Weiße Hase.
Kennt ihr noch hier? Hier war ich früher mit dem Sänger meiner Band damals. Da konnte man immer
Hinkelstein.
Genau, Hinkelidee. und da konnte man immer hier reinlaufen ohne Eintritt und da waren immer da war so eine Jam-Session.
Nein,
hast du
gejammt?
Ich habe mich nie getraut immer.
Ich nehme mich auch nicht, ich war kein Jammer.
Ich war auch kein Jammer. Aber da war immer, da war ich mit dem damaligen Sänger und Freund aus der Band und haben da immer gesessen. Da hat man quasi nur 1 Euro fürs Bier bezahlt und beim ersten Bier muss man 2 Euro zahlen, Solidarität zu schlagen.
Ja,
sowas gab es auch.
Wurde da halt
gejammt und haben wir immer abgehangen.
Das war
immer Montag.
Das ist wirklich, also nochmal, also für alle Leute, das ist ja das Schöne an Berlin. Es gibt wirklich so 1000 geile Läden, Institutionen, Clubs, auch so Initiativen, wo man einfach auch so dahin kann. Und es gibt auch eine ganz tolle, kommen wir später vielleicht noch hin, zum Kater Holzig oder zum Holzmarkt. Ja. Ja, da sind so 1000 Sachen, da kann man immer hingehen zum Tanzen lernen. Ne? Da kann man so zum Free Jazz hin oder sowas. Ja. Oder zum Poetry Slam, was weiß ich. Also es gibt so ganz viele tolle Institutionen, wo man immer eigentlich hin kann, auch wenn man gar kein Geld hat oder sowas. Und man kann sich einfach hinsetzen und es genießen, so, ne? Die Atmosphäre.
Ich finde das Schöne, muss ich sagen, ich habe ja vom 13. bis zum 19. Lebensjahr in Hamburg gewohnt. Und in Hamburg war es schon immer auch, glaube ich, auch in München ist es viel so, oder in Frankfurt, in großen Städten, die coolen Clubs sind auch die, so ein bisschen schicker sind. Ne? Ja. Das heißt, da musst du einen Sakko anziehen und ein Hemd. Und ich habe das bis heute, liebe ich das in Berlin, dass alle so Schnöselclubs wie das Felix oder das Adagio, das war halt uncool, wer da hingeht. Also die coolen Dinger waren eine vollgepisste Lagerhalle, wo du 1 Euro Eintritt gezahlt hast. Ja. Und wenn du da mit einem Sakko und einem Hemd gekommen bist, dann haben die dich weggeschickt.
Ja. Total.
So, ne? Also wir sind ja ewig bis heute in Berlin.
Manche Abende, Mittwochabend sind wir hier zu dritt oder nur wir, Thomas, sind hier langgelaufen übers RW-Gelände und sind irgendwo gelandet und haben was erlebt. So, ne?
Ja, genau, weil manchmal so ein ganz neuer Laden und plötzlich geht man da so rein, weil halt gerade neu eröffnet oder manchmal so Open Airs und so. Genau, das ist wirklich das Tolle, mit dem du kannst gekleidet sein, eigentlich wie du willst. Und eigentlich wirst du irgendwie nie schräg angeguckt, sonst überall rein. Übrigens jetzt hier links laufen wir jetzt auch gerade am House of Music, da war das ganz neu, das ist ein gigantischer Proberaum-Hausanlage. Das waren früher die Noisy Stores. Die mussten dann raus aus dem Keller und haben jetzt hier aber eine Heimat gefunden auf dem RW-Gelände. Oh. Da habe ich ganz oft mit Stakeout geprobt. Da haben wir für legendäre Konzerte haben wir hier unsere Setlist einstudiert. Und ja, das ist alles, findet sich hier auf dem RW-Gelände in der Reveler Straße. Und jetzt kommen wir gleich zu einem weiteren legendären Ort. Der von
also unserer Redaktion, Ort der Sünde.
Also der Ort der Sünde. Ein Ort der Freude, ein Ort der Schande auch, für manche so im Nachgang.
Hier war schon, also hier haben wir es so richtig aus dem Vollen, aus dem Vollen geschöpft.
Und zwar befinden wir uns vor der legendären Bar zum schmutzigen Hobby.
Hobby.
Das ist, das ist wirklich eigentlich ein ganz kleiner Laden. Man könnte fast dran vorbeilaufen, wenn man nicht weiß, dass der hier ist. Und hier hat es, also wenn so andere Sachen auch nicht auf hatten, so, ne, oder wenn man doch mal sagt, komm, wir gehen noch mal in irgendeine Bar, dann ist man meistens hier gelandet.
Das ist die Bar von Nina Queer?
Das muss man sich vorstellen, das ist eigentlich wirklich ein ganz kleiner Raum. Also eigentlich wäre es eine Einraumwohnung, wenn man das mal so vergleichen müsste, so vom Platz her. Es ist eine Einraumwohnung, die dann immer größer wurde. Aber eigentlich ist nur ein Raum mit einer Bar, mit einer Tanzfläche, wo immer ein wunderbar, wirklich ganz tolles, gemischtes Publikum, so, das war auch immer so jeder willkommen, eine ganz ausgelassene Stimmung. Und es lief eigentlich immer Britney Spears.
Es lief immer nur so Hits. Also deswegen hat Benny diesen Laden und Jakob sind ja große Hit-Fans und Pop-Fans. Und da ein Ding, dann kommt Tainted Love, ne? Dann kommt Britney Spears Hit Me Baby One More Time. Ja. Ist ja auch eigentlich eher so bekannt, auch als eine Schwulenbar eigentlich so hauptsächlich.
Deshalb immer sehr, sehr nettes, sehr freundlich, sehr tanzwürdiges Publikum. Ja. Immer eine tolle Stimmung, also wirklich großartig. Ja. Immer knackevoll.
Es wurde halt von Stunde zu Stunde voller und dann wurden immer mehr Räumlichkeiten dort eröffnet. Genau. Ne?
Also das war nämlich das Besondere. Dann hat sich das so entfaltet, wie so bei From Dusk Till Dawn. Weißt du, man kommt so oben rein, denkt, es ist nur eine normale Bar und dann irgendwann, je später der Abend wird, desto größer wird es, desto absurder wird es. Nee, was ist auch? Dann gibt es dann mehrere Räumlichkeiten. Plötzlich gibt es unten noch einen Dancefloor.
Ja.
Dann wurde ein Außenbereich eröffnet, der vorher halt aussah, als ob da jemand irgendwie seine alte Plane einfach nur vergessen hat.
Ja.
Und dann wird es zu einer riesigen Party-Hochburg mit tollen Drinks, mit tollen Menschen und immer regelmäßigen Abstürzen, weil hier waren wirklich noch häufiger als im Rosis, würde ich behaupten. Mit
der Redaktion, würde ich schon sagen. Also immer wenn es dann auch noch spontan noch eine Aftershow-Party oder so gab, hat man hier immer am Rosis, wurde dann freundlicherweise von der Firma doch irgendwie einen Scheck hinterlegt quasi.
Auch
und dann
ganz
konnten
oft,
wir natürlich dann kostenlos trinken hier. Das war natürlich auch das Schöne. Und ich weiß noch, wir hatten die Aftershow-Party von Duell um die Geld. Das war ja unsere Poker-Quiz-Show, die wir früher mal produziert haben.
Das war
und da war es so, irgendwie ein Preisgeld ist dann nicht so ausgezahlt worden. Und da weiß ich noch, dass unser Kollege Pascal Wiermann, vom Normale Leute Podcast, ja, ja, hat er auch, ja, dass der einen Rucksack hatte. Der hat die ganze Zeit einen Rucksack aufgehabt, wo 10.000 Euro drin waren.
Das war der Gewinn von, dem, von der Quiz, von dem Quizpoker. Warum
hat er den mitgeschleppt? Ich weiß nicht. Er hatte das im Rucksack aus irgendwelchen Gründen.
Nee, das wurde am Ende der Show wurde das immer so gezeigt. Mhm. Jeder hatte ja 1.000 Euro Einsatz bei diesem Game. Und natürlich wollte jetzt erstmal keiner Bar mit nach Hause nehmen. Das heißt also, unser Produktioner Pascal Biermann hat die ehrenvolle Aufgabe bekommen, dieses Bargeld zu verwahren, dann irgendwie einzuzahlen und dann natürlich, wie man so macht, dem Gewinner das zu überweisen.
Ja.
Und an dem Abend hat er einfach diese 6.000 Euro im Bar von den ganzen Gästen und jungen Klassen hatte der einfach mit in seinem Rucksack dabei, als wir in diese verrückte Bar gekommen sind, wo natürlich die Nacht immer unnötig lang wird.
Aber er kam nicht auf die Idee, das Feuer irgendwie mal nach Hause zu bringen.
Nee, ich weiß nur noch, dass Pascal mal meinte, ich muss mir noch Zigaretten holen beim Späti und dann ist er rausgekommen mit dem Rucksack und ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie er rausgegangen ist, hast von hier drin beobachtet und sofort haben ihn so drei Typen umzingelt und so angequatscht. So, ey, was machst du heute Abend noch? Was ist denn im Rucksack drin? Ja. Und so. Und dann ist er so ganz langsam wieder rückwärts in den, ganz langsam wieder rückwärts in das schmutzige Hobby reingegangen, weil er dachte, ja, vielleicht sollte ich hier nicht direkt mit den mehreren tausend Euro im Rucksack
sitzen. Es ist ähnlich natürlich provokant, wie wenn man mit einem Tweetjacket und einer Pfeife durch einen dunklen Park läuft. Ist es, wenn man natürlich mit dem Rucksack voller Bargeld sich, aber ich glaube, durch jede Stadt der Welt, jede Straßenwelt, würde mindestens einer auf die Idee kommen, mal fragen, Mensch, was haben Sie da in Ihrem Goofy-Rucksack drin? Ja. Muss ich auch mal sagen. Das ist dieses klassische Opferverhalten, von der dann die Polizei dann so im Nachhinein spricht. Ne?
Ja. Aber er hatte kein Tweetjacket an, das weiß ich noch.
Das ist, wenn man so ein T-Shirt trägt, wo drauf steht so, punch me, please.
Ja. Also hier gegenüber vom schmutzigen Hobby ist doch so ein ganz kleiner, sieht aus wie so ein kleines Häuschen, eigentlich wie bei Pippi Langstrumpf.
Ja, so ein ganz buntes Häuschen.
Genau, so ganz klein und niedlich sieht das aus. Und da habe ich mir quasi als junger Student immer mein erstes Gras gekauft.
Ach hier, nein, du hast es gar nicht liefern lassen?
Heutzutage kommt es direkt nach Hause, direkt quasi schon eingepackt. Du kommst nach Hause, früher musste man, es gab keinen Eintritt, in diesen Laden reingehen und so ein bisschen verstohlen rumstehen. So, und dann wurde man irgendwann so ein bisschen angequatscht. Und
dann wurde das Fallgeboten?
Wurde mir Fallgeboten. Ich habe mich extra immer mit einem Freund aus dem Studium hier getroffen. Ach. Quasi alle zwei Wochen, mittwochs war die Party hier. Und dann sind wir da rein und da waren teilweise zu verstohlen. Also wir hätten einfach fragen können, hast du was quasi. Okay. Aber wir waren, wie gesagt, war auch ein kleiner Fremdkörper in diesem Hip-Hop-Laden. Wie gesagt, Stichwort Pfeife, Stichwort Tweetsacko quasi. dachten die auch, ich bin vielleicht kein Zivilpolizist, vielleicht so eine Art wunderlicher Zivilpolizist.
Ich weiß es auch nicht genau.
Ich
habe eine neue Rolle probiert.
Ja, genau. Also ich hätte zu auffällig ausgesehen als Zivilpolizist. Und dann habe ich hier, genau, haben wir uns
Marihuana.
Sehr gut.
Besorgt, ja, okay. Und das ist das heute noch so? Also weil bei mir war es immer so, ich hatte zum Glück immer im Freundeskreis einen, der selber angebaut hat. Und natürlich immer, wenn die frische Erde gab, direkt wurden dann die großen Pakete geschnürt und verteilt. Für ein paar Mark 50, da war ich immer sehr glücklich und sehr happy, dass man da, also ich war immer gut connected.
Ja, ich war Jurastudent und da waren alle so, das ist auch mit dem Gesetzgeber gar nicht zu vereinbaren quasi. Das fand überhaupt so was Illegales, extrem Schlimmes, wie Marihuana raucht.
Und du sahst so verstohlen aus, haben die dann auch so Sprüche gebracht, so diese klassischen Parolen, so wie, Mensch, ist dein Vater Dieb? Der hatte hier, weißt du so, hatte hier die Sterne in deine Augen. Wie war das? Wie ging das? Mensch, ist dein Vater, nein!
Oh,
nein, Franks Lieblingskollegin kommt gerade hier entgegengestellt.
Weil alle wohnen in Friedrichshain, die Hälfte der Firma, und man trifft immer jemanden. Und wen treffen wir jetzt?
Die Hälfte der Firma, Katharina Karg. Katharina, was machst du um diese gottverlassene Uhrzeit um 19.30 Uhr hier auf dem RW?
Mit deinem Hund Rudi.
Ja. Also ich weiß, ich überrasche euch, dass ich noch so spät unterwegs bin, aber ich hatte gerade Schlagzeugunterricht.
Ach nein! Drums. Oh ja klar, Katharina ist ja Trommlerin. Was ihr wenigstens, Katharina spielt ja Gitarre und sie spielt Drums.
Ich könnte dir auch Schlagzeugunterricht geben, in dein Gesicht.
Ja, es ist wirklich, wir müssen sich schon auseinanderhalten, Frank ist schon in Prügelposition.
Genau. Also für alle Leute, die sind das letzte Mal gar nicht so rausgekehrt worden, als Katharina bei uns zu Gast war, aber Frank und Katharina
führen Frank tritt gerade unkontrolliert und Katharina weicht nur aus eigentlich.
Nee, ich würd gerne Double Bass in deinem Gesicht spielen, ne?
Frank und Katharina pflegen eine jahrelange Hate-Love-Beziehung und sie fake-haten sich wie zwei echte Wrestler seit 10 Jahren und eigentlich geht es immer meistens darum, wer ist der schlechtere Idiot von beiden, wer drückt dem anderen den fieseren Spruch.
Oder wer ist hässlicher, Frank?
Und aber was interessant ist, Frank war ja selber mal Trommler. Wusstest du das bei der Band Hinkelstein? Frank hat auch getrommelt und du trommelst jetzt. Ist das nicht eine Verbindung, die euch vielleicht wieder zueinander schweißen könnte?
War das bei der Lebenshilfe oder wo war das?
Nee, ich habe in einer wirklich sehr erfolgreichen Band gespielt.
Hinkelstein.
Ja. Ja. Wir haben berlinweit haben wir gespielt.
Oh, ja. Berlin, das glaube ich nicht.
Also wirklich berlinweit und auch mal in Brandenburg und Potsdam. Wow. Und ja, das ging ab.
Also bei der Reunion bin ich nicht dabei.
Ja.
Du bist doch nicht eingeladen.
Also. Aber jetzt ganz kurz, welchen Song hast du gerade getrommelt?
White Stripes, Seven Nation Army.
Das ist nur die Bassdrum nämlich. Ja. Das ist relativ simpel zum Reinkommen.
Halte ich fest. Es war Scar Tissue von
Red Hot Chili Peppers.
Oh, ich ahme im Chat nach. Und du? Das kannst du?
Ja, Frank.
Ich gar nicht. Mit deinen ausgeliehenen Beinen und deinem Körper.
Und dann zwei Wackelpudding.
Muss man wiederholen, wir laufen hier mit drei Reporter-Mikrofonen durch Friedrichshain. Und Kater hat es erstmal gar nicht angesprochen, zu sagen, ihr Idioten, was macht ihr hier? Sondern hat es einfach so
akzeptiert. Aber das ist schön, es wird akzeptiert, dass wir quasi drei Podcaster sind, die hier durch Friedrichshain stolzieren und in der Vergangenheit schwelgen. Wie so alte Opas.
Ich habe euch erst verwechselt und dachte, ihr seid homeless. Tut mir leid, weil...
Ist mir nicht zum ersten Mal passiert,
Ihr steht hier mit diversen Bieren in der Hand. Ihr habt noch so eine Plastiktüte in der Hand hier.
Ich habe ein Twitcher-Cat an.
Du wirst dich ja nicht fragen, was wir machen. Wir machen so eine kleine Club-Tour. Es geht darum, was wir zusammen als Redaktion hier in Berlin schon in diversen Clubs und Bars erlebt haben. Und das passt natürlich auch, dass du dabei bist, weil du warst ja doch das eine oder andere Mal...
Das ist ein Stage-Dive.
Zum Thema Katas Partyverhalten, was ich ganz gut. Kata war auch immer
spezielles Partyverhalten, was Kata hat.
Kata ist ja immer eine, die so eine Party zum Zünden bringt, weil Kata ist sofort auf Level 100, sobald man in die Bar reinkommt, was total dankbar ist, weil wenn in einem Ort keine Party ist und man kommt mit Kata da rein, ist innerhalb von einer Sekunde ist Party.
Ja.
Weil du bist sofort angezündet, du bist die lauteste im Raum und fängst sofort halt richtig krasse Ausdruckstänze an. Und auch hier im schmutzigen Hobby warst du ja oft dabei und bist die Erste, die bei Britney Spears aufhört, dass sie den Original Britney Spears Toxic Tanz aufführt oder zum DJ hochkletterst und lautstark forderst, spielen sie mal was
wie
von Ramones.
Wofür du bekannt bist, Kata, es braucht auch gar nicht so unbedingt 4 Uhr morgens sein, es reicht auch quasi so 0.30 Uhr. Ja. Ist Kata die beste Stage-Diverin Berlins? Ich bin der beste E-Scooter-Fahrer Berlins, würde ich mal noch behaupten. Aber Kata ist die beste Stage-Diverin Berlins. Schön. Und auch in so einem kleinen Laden, wo die Theke vielleicht auch jetzt auch nicht so riesig ist, ist Kata sofort dabei und springt von der Theke einfach in die Menge. Aber Kata
braucht auch keine Masse, weil Kata reichen 3 Leute zum Stage-Diven. Normalerweise kennt man das Stage-Diven vom Konzert. Ne? Vor der Bühne drängen sich Tausende von Menschen und Katharina reichen da 3 Leute aus der Firma, die willig genug sind, weil sofort klettert sie wirklich auf die Bar. Trinkt noch 3 Shots, stellt euch mal zusammen. Dann kommen so 3 Leute, noch nicht mal gerade reingekommen, gerade den Pelzmantel abgegeben. Und halten dann so die Hände und Kata springt auf die 3 Leute und lässt sich einmal quer durch den Raum tragen.
Oder ich wäre auch Shoutout Sophie Fürst aus unserer Firma, die ist wunderschön, aber sie ist wirklich 3 Köpfe kleiner als ich.
Ja.
Und sie 1,40 Meter. 1,40 Meter, richtig. Und sie ist diejenige, die mich immer nach oben hieft. Die kommt immer an, ganz betrunken, fasst mir in die Kniekehlen, liftet mich einmal nach oben und dann schubt die mich auf irgendjemanden wie einen Bassi drauf und dann werde ich weitergetragen.
Hier im schmutzigen Hobby ist Kata jedes Mal am Stage schleifen.
Ich finde, für mich, Kata ist ja quasi die Warm-Upperin jeder Party. Hm? Die ist am Anfang die lauteste und dann ist aber auf einmal weg.
Das stimmt.
Ja, die ist immer ganz schnell weg.
Also. Das ist so, also meine... wie sagt man, die Klimax meines Partyverhaltens ist sehr schnell erreicht und bis 2 Uhr habe ich alles gegeben und dann passiert auch nichts mehr, dann bin ich weg.
Lisa, ist für mich ja das einzige Positive, was ich über dich erzählen würde, ist, dass es dir wichtig ist, dass alle anderen Spaß haben und du heizst die Party an und dann...
Du bist wie ein 100-Meter-Sprinter, quasi kein Marathon, sondern die Party läuft bei dir in 2 Stunden ab, aber halt quasi komprimiert.
Das ist das einzige Positive.
Du steigst sehr schnell sehr hoch, leuchtest richtig stark, verglühst dann aber auch sehr schnell und bist dann eigentlich um Mitternacht, so wie Aschenputtel damals, bist du eigentlich weg.
Ja, das stimmt. Und ich muss dazu sagen, was mir besonders gut gefällt, Basti, ist, dass du bist mein absoluter Party, ich würde sagen, Tanzpartner. Ja. Also es ist wirklich, also wenn wir zusammen auf die Tanzfläche gehen, wenn du mich dann so hinführst, Hand in Hand, wenn wir da dann gehen alle auseinander, wie das Rote Meer teilen die Tanzfläche. Ja. Und dann geht's los und dann zeigen wir denen mal, was eine Hake ist auf dem Dancefloor. Und dann muss man sagen, was legendary ist es. Wreck'n'Ball, ja. Wenn du mich wie ein Wreck'n'Ball schleuderst. Der Basti ist mein Schleuderfreund.
Ich kann richtig gut schleudern. Es ist so wie Let's Dance, was man von RTL kennt. Quasi nur, wenn die von Let's Dance vorher so 12 Vodka Red Bull getrunken haben. Quasi so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Das ist schon immer recht anmutig. Würde
ich sagen. Und man muss auch sagen, weil Basti ist der Einzige, der 3,80 Meter ist und genauso viel Muskelkraft hat. Ja, deswegen kannst du mich auch schleudern.
Extrem stark.
Frank möchte darüber nichts hören.
Das ist wirklich so, dass Basti auch als Ein-Mann-Stage-Diving-Masse für hat das reicht.
Ich habe mich auch schon oft rumgetragen, in diversen Clubs. Hier ist sie, nee, ich will sie nicht. Ja, warte mal, du, Thomas, nimm sie doch. Nein!
Aber hast du spezielle Erinnerungen ans schmutzige Hobby? Weil wir haben ja gerade schon angefangen, darüber zu erzählen.
Sachen, die man erzählen kann.
Da hat Basti ganz recht, weil wir sind wirklich sehr oft hier mit Stars abgestürzt.
Nach Neo Paradise.
Weil wir haben ja hier ungefähr 5 Meter weiter immer unsere Sendungen aufgezeichnet. Dann sind wir hier immer hingepöbelt in diese ganz kleine Kaschemme hier, die keiner kannte. Und da waren diverse Stars und Sternchen mit am Start.
Man überredet herzukommen.
Ja, aber man darf es leider wirklich nicht erzählen. Das ist so wie im Berghain. Was da passiert, was im schmutzigen Hobby passiert, das bleibt im schmutzigen Hobby.
Das war immer dieses Argument, wo können wir jetzt in Berlin noch hin mit 30 Leuten, wo wir alle reinkommen?
Ja,
und dann sind wir mal hier,
das im schmutzigen Hobby. Ja.
Das stimmt. Wir waren immer willkommen.
Ja. Und ich hatte auch eine Story, da waren wir hier zu irgendeiner Neo Paradise Abschlussfeier. Und da war ich auch noch nicht so lange dabei. Wir kannten uns schon, Thomas und so. Und da gab es einen Pott. Gab es denn an der Bar? Man musste nur, wenn man was bestellt hat, muss man sagen, Neo Paradise und hat das Getränk nicht bezahlen müssen.
Ja, das ist, was Basti gerade meinte. Ganz oft hat Schmitty oder die Firma hier einen sogenannten Deckel hinterlegt. Auch so ein Fachwort aus der Partyszene.
Der immer nachgelegt werden
muss. Und dann hieß es immer so genau so irgendwie, da sind 1000 Euro hinterlegt und es gibt ein bestimmtes Passwort, womit man dann halt einen Drink für umsonst abgreifen kann.
Und jetzt bin ich mal gespannt, Thomas, ob du dich noch dran erinnern kannst. Weil dann war dieser Pott irgendwann leer und da bin ich zu dir hingegangen und habe gesagt, okay, also müssen wir jetzt selber bezahlen. Hast du gesagt, nein, es gibt jetzt noch ein neues, geheimeres Passwort, ja.
Und dazu muss man, das weiß Thomas immer, das geheimere Passwort,
und es hieß, du Arschloch. Ja? Und da hab ich mir schon gedacht, naja,
das war faul.
Ja, das war faul. Aber ich stand dann an der Bar, auch mit Chris Marquardt, ja. Und dann kam der, haben wir unsere Getränke bestellt, und dann sagt der Barkeeper, 12 Euro. Hm? Und war kurz so, hat's gerattert, riskiere ich das, ja? Und hab gedacht,
wirklich?
Nein, ich muss das nicht bezahlen, du Arschloch. Ja. Und dann hat er nur Folgendes gesagt, 12 Euro.
Ja, genau.
Und dann habe ich das bezahlt.
Ah, stimmt. Oh, da war ich noch, das war ein Geistesblitz. War ein Geistesblitz.
Ich wollte es riskieren, was hätte das sein können? Ich habe mir gedacht, das stimmt nicht, aber ich wollte es. 3% hätte es. Zu 3%
ist
ja.
Es ist nicht so unlogisch, weil wir öfter so Quatschsachen hatten. Auch ich weiß noch, beim Duell um die Welt haben wir auch manchmal so, wenn wir so Rollennamen festlegen für Anspielpartner, kann ich mich heute noch totlachen. Wir hatten bei Joko, als er damals an die Ballons geschnallt wurde.
Ja.
Und da wollten wir so ein bisschen den
in Las Vegas.
Pixar-Film oben zitieren. Wir hatten einen kleinen Pfadfinderjungen engagiert, der Joko die Aufgabe überbringen sollte. Und wir hatten ihm den Namen Hugh gegeben, wie bei Hugh Grant.
Ja.
Und der Nachname war Idiot. Er hat sich also vorgestellt, wenn er, my name is you idiot, hat er so zu mir gesagt. Muss ich heute noch lachen, ne? Also my name is you idiot, also du Idiot.
Ja.
Deshalb fand ich das realistisch von dir, dass du das glaubst, dass natürlich das zweite, das noch geheimere Codewort für die Umsonst-Rings.
Ja, geglaubt, aber ich hab's halt riskiert.
Bist du dann rausgeflogen?
Nee, ich musste halt einfach die 12 Euro bezahlen. Ja.
Okay.
Aber dann war noch einmal, dann waren wir ja relativ oft hier und ich war fest damit, dass der Türsteher mich schon kennt. Ja, ich hatte halt immer gedacht, er kennt mich und ich grüße ihn. Ich habe ihn immer so gegrüßt. Hallöchen.
Die waren ganz kritisch immer gegenüber ein bisschen eingestellt schon.
Und dann war ich beim Geburtstag von Schmitty. Mhm. Ja, da waren seine Saarländer Freunde da. Aus dem Saarland.
Aus dem Saarland.
Ja. Und die wollten halt mit uns irgendwo hin und dann haben wir gesagt, haben Schmitty und ich das schmutzige Hobby vorgeschlagen.
Na,
ja. Aber dann waren wir halt, aber wir waren halt 8 Jungs und haben überlegt, kommen wir da als mit 8 Jungs kommen wir da einfach so rein. Und ich dann so zu den Kumpels, Freunden von Schmitty, gar kein Problem, ich kann die Tür stehen, wir kommen auf jeden Fall rein. Ich kenne den, das ist gar kein Problem, dann sind wir da hin und dann stand der Türsteher, hat gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Das war's. Also wir sind nicht reingekommen.
Das war es, die ganze.
End of the story.
Das ist die Story, weil ich hab ganz groß erzählt, dass ich den kenne und wir kommen da rein, ist gar kein Problem. Und dann hat er mich einfach abgelaucht und wir sind nicht reingekommen.
Nein. Und dann habe ich gesagt, vor Leuten aus dem Saarland, wo du einmal.
Dann habe ich halt erzählt, weil es mir unangenehm war, das ist nicht der wie sonst. Dann stand ich halt richtig vor Schmidis Freunden, stand ich wie ein Dödel da.
Ja, ne? Genau. Klassischer Dödel. Hallo. Quasi kann man nicht beschönigen, quasi im Nachhinein, ja.
Okay. Ja, gut, also weitergehen. So viel zum schmutzigen Hobby. Ja. Wir gehen ein Stück weiter, oder? Würde ich sagen.
Kader, du hast bestimmt keine Freunde, deswegen kommst du bestimmt noch mit. Du hast bestimmt nichts vor. Komm mit.
Nicht wundern, falls unsere Vokale wieder etwas länger werden.
Ja.
Natürlich an jedem Club, an dem wir anhalten, gibt es meistens auch
in Berlin. Das gar nicht dokumentiert.
Auch aber eine schöne Eigenschaft von Berlin ist, dass wir sogenannte Spätis haben oder Bütchen oder Spätkauf oder wie
die Späti hier
in anderen Städten heißt. Hier sagt man Späti.
Kaufmanns.
Und die haben halt auch 24 Stunden auf. Das heißt, man kriegt zu jeder Tags- und Nachtzeit
ein kleines
Zaubergetränk, was er noch lustiger werden lässt.
Und also es ist halt quasi eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Tante Emma-Laden.
Ja. Open Bar. Wenn wir jetzt hier so langläufen, können wir euch erzählen, was hier weiteres auf dem RRW-Gelände gibt. Also wenn man das am schmutzigen Hobby weiterläuft, geht's links, gibt's den Haubentaucher. Das ist so ein ganz relativ neuer Club.
Ja, eine Bar mit Pool.
Ja,
mit Pool ist schon ein bisschen edler.
Da bist du doch mal, sind wir doch wegen dir mal fast rausgeflogen, weil du immer nachts, waren wir irgendwie so ganz wenige, da bist du immer hin und hast dann, wir durften nicht in den Pool und du hast immer deinen Kopf reingesteckt. Wir durften nicht ins Wasser und du bist immer wieder hin und hast dann nur deinen Kopf so reingetunkt und bist immer wieder so hoch.
Hier im Haubentaucher. Ja, das war an Katharina Kürichs Geburtstag. Ja.
Ja, und dann sind wir wegen dir rausgeflogen, weil du ständig, deinen Kopf da reingesteckt hast, so reingetunkt.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, entweder wollte ich mich erfrischen oder ich wollte
provozieren,
ja.
Kann man verstehen, weil muss sein, der Haubentaucher ist eigentlich ist hier wirklich sehr gewachsenes Gelände, sehr erwegend und der Haubentaucher ist schon ein bisschen feiner.
Ja.
So.
Ja,
hat sich und da gibt es einen Pool, da trinkt man dann auch vielleicht auch mal so ein Cremant.
Ja.
Wir haben schon
mit Palina gefeiert, weil Palina hat hier oft aufgelegt.
Bei Jerome Boatengs Geburtstag waren wir hier nämlich. Ja, genau, da haben wir Palina getroffen.
Da haben wir Palina getroffen
und das ist schon etwas
feinerer Laden.
Nee, da wollten wir, haben wir Frank mal außen vor gelassen, wegen seinem ganzen Kopf reinstecken Ding. Wollten wir uns da quasi von den Promis nicht.
Ein Bild von mir, aber wie ich mit dem Kopf drinstecke. Ja. Ich glaube, deswegen könnte ich reinkommen.
Das ist so, ein Club, genau, wo Frank dann doch Haus hat. Oder wie damals in diesem Club, den wir nicht nennen wollen, in München, wo wir mehrfach rausgekommen
sind. Haben wir schon erzählt.
Haben wir schon erzählt, aber stimmt, im Haubentaucher warst du auch nicht gern gesehen. Dann gibt es hier das sogenannte EM- oder WM-Camp. Hier werden immer sämtliche Fußballspiele übertragen, an einer riesen Open-Air-Location. Hier haben wir einmal zu MTV Home-Zeit noch ein legendäres Aushalten gedreht. Jürgen Klaas, Aushalten haben wir, das ist das Wichtige.
Ach, das war hier?
Das war hier, das war das deutsche Nationalmannschaftsspiel, wo es darum ging, ob die über die Gruppenphase hinauskommen. Und da war der Gag, dass Jürgen Klaas das nicht gucken durften. Und das war, glaube ich, mal die große Idee. Ein ganz, ganz langhaares Aushalten.
Ach, genau. Und gleich, das Astra, hier gibt es so viele Sachen,
das gibt es gar nicht. Ja, gleich schließt sich hier an das Astra, der Astra-Club. Auch eigentlich ein Club, in dem wir relativ häufig waren. Hier spielen wirklich auch immer ganz tolle Punkrock-Bands. Hier habe ich schon NoFX gesehen, Propagandy, ZSK,
Gloria,
auch eine wichtige Punkrock-Bands von Class of Umlauf.
Ja.
Und hier gibt es auch diese legendären Astra
Party. Party Hits.
Ja.
Also das ist
Konfetti,
da hat Benny uns immer mit, weil Benny ist jetzt keiner für Free Jazz, sondern Benny will die Hits. Und bei Astra Party Hits gab es die Hits.
Ja, und ich weiß auch nicht, die haben damals schon Ines Anjuli und Layla Lowfire haben hier aufgelegt bei diesen Partys.
Ja,
echt? Ja, die waren hier damals berühmte DJs und es war immer irgendwie trotzdem auch ein lustiger Abend. Das ist auch öfter mal hergekommen und das Besondere war, da wurden ungefähr 5 Trilliarden Kilo Konfetti verschossen.
Ja, also da ist man am nächsten Morgen aufgewacht und hatte Konfetti in der Unterhose noch.
Es ist wirklich aus jeder Pore des Körpers ist immer noch ein Konfetti rausgefallen. Also das kann man alles im Astra erleben.
Candy Cunt hat ja auch schon gespielt.
Und Candy Cunt.
Genau, Kata ist bekannt eigentlich als Bassistin von Candy Cunt.
Als Gitarristin.
Gitarristin. Ich weiß es doch nicht mehr.
War
bei einem Konzert im Magnet. Da gehen wir ja auch noch gleich hin.
Ja, gehen wir auch noch gleich hin.
Ja.
Aber stimmt, Kata hatte auch mal eine Punkrock-Phase. Da war sie in der legendären Berliner Punkrock-Riot-Girl-Punkband. Ja. Candy Cunt war auch großartig. Ich habe teilweise auch für gigantische internationale Punkrock-Bands eröffnet. Ich weiß noch, wie ihr vor Bad Religion gespielt habt.
Ich war nie da, weil ich es blöd finde von Kata das. Aber okay.
Aber jetzt schön, ich muss sagen, das ist ganz schön. Hier ist die Polizei gerade uns vorbeigefahren und die hat uns richtig nett zugenickt.
Nett gegrüßt.
Was ich nicht kenne, ist dieses Urban Spray.
Urban Spray ist quasi eine Art Galerie, Und eine Kunsthalle und aber auch Club gleichzeitig.
Und Konzert, australischen Italo-Disco-Sänger Donny Benet habe ich hier gesehen. Ja, wirklich, ja. Ich
bin, und dahinter schließt sich direkt an der Suicide Circus.
Oh, klingt stimmt, radikal. Es gibt so viel.
Ja, ja, klingt radikal. Es war wirklich ein richtig radikal geiler Techno-Club.
Wenn man nee, so es ist stumpf. Techno, ja, okay. Stampfen.
Aber wenn man
jeder auf härteren, hat
aber es ist doch schön, so für jeden was ja, dabei hier.
Wenn man auf härteren Techno steht, geht man noch in den Suicide Circus und kann sich da wirklich das Gehör wegballern lassen. So richtig harten Techno-Beats. Und man kann die ganze Zeit kostenlos Acid sich reinpfeifen.
Aber ich muss sagen, ich wurde beim Suicide Circus einfach so richtig verarscht. Weil natürlich, wir haben jetzt so davon geredet, wie viele Clubs es hier eigentlich auf kleinem Raum gibt. Das heißt, man muss da halt natürlich eine Konkurrenz, man will die Leute zu sich hier reinlocken. Der Suicide Circus hat das so schön gemacht, da bin ich so zweimal reingefallen. Die haben keine Leute reingelassen, dass eine längere Schlange da ist. Ne? Ah, und dann stand ich in der Schlange und dann dachte mir, okay, da drin, der Platz ist aus allen Nähten, das wird der Abend unseres Lebens. Ja. Und dann gesagt, nee, warte noch mal 10 Minuten. Ne? Wir gucken, bis Leute rauskommen. Ich habe mein ganzes Geld schon auf dem Tisch. Ich meine, so nehmt alles von mir. Das muss ja die beste Party aller Zeiten sein. Und dann komme ich da rein und dann steht ein Verlorener komplett auf Speed, der in der Mitte alleine auf der Tanzfläche tanzt. Und sie haben einem quasi einfach nur suggeriert, dass der Laden voll ist.
Das sind natürlich die klassischen Tricks, ja, die man als Clubbetreiber wissen muss. Ne? Wie feuert man den Hype an? Wie macht man sich interessant?
Ja.
Ne, wie kriegt man da möglichst viele Leute noch angelockt? Aber ja, okay, das ist natürlich ein bisschen gemein. Ja, was ist ein bisschen reingefallen. Aber ich habe auch schon sehr gute Partys im Suicide Club erlebt.
War ich noch nie.
Im Suicide Circus. Nee? Ah ja, schon ein, zwei, dreimal bin ich da doch dahin. Aber ich kannte auch immer. Das ist auch das Schöne, wenn man natürlich in Berlin lebt und groß wird, kennt man immer einen, der entweder an der Tür arbeitet, der im Club an der Bar steht. Ne? Ja. Oder selber sogar Clubbetreiber ist.
Wenn man älter wird, früher kannte man niemanden.
Bestimmt.
Aber bei einem gewissen Alter kannte man dann Gott sei Dank jemanden, der da so einen auch reinschleusen kann.
Und direkt hier an der Ecke ist der berühmte Dönerladen, der mal, wo es eine Zeit lang ein Gerücht gab, dass der halt eine Party hatte, wo man durch den Kühlschrank in eine Party-Location reinkam.
Nee, das kann ich. Oh, sehr gut. Ich war auf dieser Party, wo man durch den Kühlschrank in die Party-Location
Das war doch hier, geht. Oder?
Das war hier. Das war nicht hier.
Das war nicht hier.
Nein, das, das ist nicht hier. Das ist an der Köpenicker Straße. Ja. Das war so ein Laden, da bist man wirklich in einen Späti reingegangen. Mhm. Und dann dachte man, man kann da normal einkaufen. Und dann hat man quasi auch so ein Codewort gesagt. Und dann hat er
den
gesamten Kühlschrank quasi. Das war eine riesige Tür. Der hat so den ganzen Kühlschrankwand hat er zu sich hingezogen. Ja. Und dann gab es so einen Spalt und da ging so eine Treppe runter. Ja. Und dann ist da unten die Party gewesen.
Ja. Ja. Das ist auch legendär in Berlin, dass diese Geheimclubs gab es natürlich auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Der Privatclub früher in Kreuzberg. Yeah. In der Markthalle in Kreuzberg, genau. Und da ist man auch in ein Restaurant gegangen. Da saßen Leute bei Wein und Boeuf Stroganoff. Und da gab es eine Wanduhr. Und durch die ist man runter in den Privatclub. An den Leuten vorbei.
Es war so ein bisschen wie Gleis 9¾ bei Harry Potter.
Ja,
ne?
Es ist wirklich. Oder wie bei Batman, der so hinterm Wandschrank da noch sich versteckt. Das war wirklich toll. Ja. Oder auch damals gab es so ganz oft, so als Berlin jetzt noch nicht zugebaut war und nur so ganz viele Brachen gab, Abrisshäuser, neue Baustellen. Manchmal war es nur so ein Zeichen, wenn ein kleines Teelicht auf der Baustelle brannte.
Genau, an dem Gerüst, war ich auch schon.
Man, da ist heute eine Party. Da konnte man da reingehen.
Und ich bin aber im Dunkeln, ich bin fast immer gestolpert und so, weil natürlich gab es keine offiziellen, es war nur mit Teelicht ausgeleuchtet, in der Nähe vom jetzigen Hauptbahnhof, als er noch im Bau war, ist man quasi eigentlich nur reingestolpert und fast immer in den rostigen Nagel getreten und am Ende war man halt auf dieser Party, die
oder,
von der Polizei
oder auch legendär in der Brunnenstraße damals, wo man durch den alten Kohlenkellerklappe in den Club reinkam. Ja. Da wusste man auch nur, da ist heute das Licht, da brennt die rote Laterne, man weiß, heute ist Party und dann klappte man am Bürgersteig, klappte man diesen Kohlenkeller, Anlieferungsluke auf und ging über so einen kleinen Tritt runter in ein gigantisches Kellergewölbe, wo Partys waren.
Oder was man ja auch früher in Berlin machen konnte, wenn man kein Geld hatte, ist man einfach nur durch die Gegend gelaufen und hat geguckt, wo WG-Partys sind.
Ja, auch ein guter Klassiker.
Und ist halt dann da so rein und hat sich da irgendwie so, ich kenne hier den und den und war dann da so drinnen. Ne?
Ich bin der Onkel, hab immer gesagt. Ich bin der Onkel, quasi. Ja, Onkel Geronimo. Ich wurde wahrscheinlich schon viel drüber mit mich gesprochen.
Oh, ja, genau.
Ich bin hier, um kostenlos sehr viel Bier zu trinken.
Ja, genau.
Ja, und das wird von mir erwartet.
Und möchte der Gertrud gratulieren.
Ja.
Also, wenn man diese Names gedroppt hat, dann kann man immer überall rein. Also war das damals. Aber okay, das heißt, wir verlassen jetzt langsam das RW-Gelände.
Hallo, ich bin's nochmal, euer Frank Thunmann. Ich bin immer noch in geheimen Missionen im Weltraum unterwegs, deswegen melde ich mich nur nochmal. Nächste Woche geht's auf jeden Fall weiter mit der Clubtour. Da kämpfen wir uns voraussichtlich bis zum Berghain vor.
Und lasst uns auf jeden Fall ein Like da, abonniert uns, folgt und bewertet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Eure Transmitter.